Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um ESG und Sustainable Finance. Ja, Klimaneutralität ist ein hehres Ziel, aber wie kommt man dahin? Die NRW-Bank, die will zum einen selbst klimaneutral werden und sie will aber auch Klimaaspekte stärker bei der Gestaltung von Förderprogrammen und bei Kapitalanlagen berücksichtigen. Wie genau das aussieht, da wollen wir heute mal im Detail drüber sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich freue mich auf mein Gespräch mit Jan Gerz. Er leitet die Abteilung Nachhaltigkeit und Wirkungsmanagement und ist Umweltmanagementbeauftragter bei der NRW-Bank. Hallo Herr Gerz, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Frau Reifenberger, schön, dass ich da sein darf.
Herr Gerz, die NRW-Bank hatte schon eine Nachhaltigkeitsstrategie in den vergangenen Jahren, hat sich aber zum Start ins neue Jahr dazu entschieden, die nochmal zu überarbeiten, dann nochmal nachzulegen. Holen Sie uns doch vielleicht mal ab, was war denn der Anlass dafür zu sagen, da gehen wir nochmal drüber über das, was wir haben?
Ja, in der Tat, die NRW-Bank hatte schon Nachhaltigkeitsleitlinien, die haben wir seit 2018 und wie das Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich auch da natürlich alles ein Stück weiter, ne? Und letztendlich war ein wesentlicher Meilenstein für uns, das Ganze nochmal zu überdenken und zu überarbeiten, halt auch 2021, als wir uns zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt haben und uns die Frage gestellt haben, wie operationalisieren wir das Ganze, ne? Also wie kommt man dahin? Was muss man tun, um das zu erreichen? Und vor dem Hintergrund, und weil wir halt auch wahrgenommen haben am Markt, ne, dass es da auch deutlich gestiegene Anforderungen gibt, auch seitens der Regulatorik, haben wir jetzt nochmal die Nachhaltigkeitsstrategie aufgestellt, die übrigens erstmalig dann eine eigene, ich sag mal, Nachhaltigkeitsstrategie ist. Die Leitlinien waren an vielen Stellen noch so ein bisschen Sammelsurium von Nachhaltigkeitsthemen.
Jetzt umfasst ja diese Strategie bei Ihnen drei Säulen. Das Ziel lautet Klimaneutralität bis 2045 und es betrifft zum einen Ihren eigenen Bankbetrieb, das Kapitalanlagegeschäft, es betrifft auch das Fördergeschäft. Wir gehen die Säulen vielleicht mal der Reihe nach durch und wir beginnen mal mit dem, was, wie ich vermute, das Schwierigste sein dürfte, nämlich das Fördergeschäft. Da möchte man ja eigentlich für die Nutzer einen möglichst barrierearmen Zugang gewähren, aber ich schätze mal einige ESG-Daten wird man da als Interessent jetzt ja mitbringen müssen.
Genau, das ist der Punkt, ne? Also letztendlich ist da natürlich immer so ein bisschen das Ganze eine Gratwanderung, ne? Wie schafft man es zum einen, da nachhaltigere Aspekte zu berücksichtigen, gerade auch im Fördergeschäft, aber wie schafft man es auf der anderen Seite auch natürlich, die Förderangebote möglichst einfach zu strukturieren? Das ist genau, ich sag mal, dieser Stück weit Interessenskonflikt, in dem man immer wieder reingerät. Da muss man natürlich dann drüber diskutieren und muss schauen, ne, wie man letztendlich die Fördernehmenden mitnimmt, ohne dann tatsächlich alle Förderprogramme dann dadurch zu zerstören. Das ist der Punkt. Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich auch da, oder werden wir auch da weiter dran arbeiten.
Wie kann das denn konkret aussehen, diesen Spagat hinzukriegen? Haben Sie ein Beispiel, wie man sozusagen die Abwägung trifft zwischen Daten, die man braucht, um das valide einschätzen zu können und dann vielleicht auch zugleich einer Detailtiefe, wo man sagt, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt vom Interessenten?
Also zum einen haben wir jetzt ja auch im Moment schon, ich sag mal, Förderprogramme, die auf spezielle Themen ausgerichtet sind. Das heißt, da muss der Kunde natürlich schon auch gewisse Dinge voraussetzen bzw. mitbringen. Wir setzen die Dinge voraus, der Kunde bringt sie mit, um halt das Thema Transformation und auch die Transformationsbemühungen der Kunden dann auch nachvollziehen zu können. Das ist so das eine, dass man sagt, hier, man schneidet die Programme so, dass das dann entsprechend auch auf die Transformation einzahlt. Darüber hinaus, und das ist natürlich auch immer ein Thema, ich weiß, das ist nicht so beliebt, gibt es auch natürlich auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie bzw. in unseren Fördervoraussetzungen gibt es Mindestkriterien und gewisse Voraussetzungen für einzelne Aspekte, ne? Und da letztendlich geht es halt darum zu gucken, wo, in welchen Feldern ermöglichen wir Förderungen und wo kann das dann auch zukünftig auch noch weiter funktionieren, ne? Also gerade wenn es dann die Transformation dann halt auch schaut Richtung Klimaneutralität. Und das, ich sag mal, das so auszutarieren, ne, und da letztendlich ein vernünftiges Setup zu kreieren, das ist dann natürlich die Herausforderung, auch vor der wir stehen in den nächsten kommenden Jahren.
Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, die sind künftig dann von Förderungen ausgeschlossen?
Also wir haben ja zum einen in unseren Fördervoraussetzungen natürlich auch gewisse Kontroversen, ne, wo wir dann auch jetzt schon Ausschlusskriterien definiert haben. Das sind so Klassiker wie natürlich, ich sag mal, Waffenindustrie, auch wenn das natürlich jetzt auch da die Diskussion sich in den letzten Monaten und Jahren dann doch noch mal ein bisschen anders in eine andere Richtung entwickelt hat letztendlich. Es gibt natürlich auch besonders nicht nachhaltige Themen und Geschäftsmodelle, die wir jetzt auch schon nicht mehr fördern, wenn es dann zum Beispiel geht, als Beispiel vielleicht das Thema Holz, ne? Also da fördern wir jetzt nur noch Unternehmen, die auch nachhaltig zertifiziert sind. Das ist etwas, in die Richtung geht es dann natürlich tatsächlich. Das heißt, man hat so gewisse Einstiegskriterien für die Förderung und danach, ich sag mal, findet man sich in der Förderlandschaft der Bank dann wieder. Und dann gibt es natürlich wiederum, ich sag mal, viele Förderfälle auch letztendlich, die jetzt nicht transformativ und auch nicht nachhaltig sind, die wir aber natürlich trotzdem weiterhin machen, wenn sie den, ich sag mal, letztendlich da den Ausschusskriterien nicht entsprechen. Und es wird zukünftig halt immer stärker in die Richtung gehen, dass wir natürlich auch besonders die Transformation dann fördern möchten. Also dass, wenn ein Unternehmen nachvollziehbar und ambitionierte Transformationsbemühungen zeigt, dann wird es natürlich auch bei uns weiterhin förderfähig sein.
Was muss man denn mitbringen, damit Sie sagen, das ist eine Transformationsbemühung, die wir anerkennen, wo wir sagen, das ist glaubhaft und nicht nur, ich habe mal gesagt, mir ist es wichtig.
Ja, das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, weil in der Vergangenheit hat es ja dann häufig auch ausgereicht, wenn man gesagt hat, okay, wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht, wir haben auch eine Ökobilanz, die wir aufstellen und das war es dann. Tatsächlich geht es ja jetzt mehr in die Richtung, man muss zum einen, wenn man in einer Kontroverse wäre, aus unserer Sicht, muss man schon auch aufzeigen und das auch nachvollziehbar mit Planen, Zahlen oder auch mit letztendlich strategischen Plänen, dass man sich davon wegentwickeln möchte, also tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit. Darüber hinaus, wenn wir besonders auf CO2-intensive Branchen schauen, dann wird es bei uns sukzessive immer mehr in die Richtung gehen, dass wir da auch natürlich Schwellenwerte beziehungsweise Mindestkriterien etablieren. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir uns ja für 2024 noch auf die Agenda gesetzt haben. Ja, also sogenannte Sektorleitlinien einzuführen, wo dann das Unternehmen genau weiß, wenn ich mich auf den Pfad begebe, dann bin ich logischerweise weiterhin auch, ich sag mal, im Bereich der Förderung der Bank.
Wird es Vorhaben geben, wo Sie sagen, die waren bislang förderfähig, werden es künftig nicht mehr sein? Wie geht man mit sowas um?
Ja, also im Moment, klar, alles was so Richtung fossile Energieträger geht, da wird natürlich, wenn man sich auf die wissenschaftlichen Klimapfade, wenn man da drauf schaut, dann wird es natürlich so sein, dass man da, auch wenn man, ich sag mal, den Klimapfaden folgen möchte, immer mehr gucken muss, wie viel CO2-Budget habe ich noch zur Verfügung und kann ich tatsächlich guten Gewissens da auch noch eine Förderung vornehmen. Das heißt, im Moment, klar, gibt es an vielen Stellen noch Übergangstechnologien, die dann auch genutzt werden können. Das ist ja dann auch im Sinne dieser Klimapfade letztendlich vorgesehen. Das wird aber dann natürlich auf Sicht, wird das immer weniger machbar sein. Also da muss man natürlich dann immer auf die Budgets dann letztendlich schauen.
Wenn Sie in der Bank den Überblick darüber haben wollen, was sozusagen die finanzierten Emissionen sind, Sie müssen das ja auch in irgendeiner Art und Weise messbar machen. Wie bekommt man das hin, dass man das zu einer Kennziffer operationalisiert, die man dann irgendwo einträgt und in eine Statistik überführt?
Ja, das ist in der Tat natürlich die ganz große Herausforderung, vor der wir alle stehen, ne? Gerade auch die anderen Finanzinstitutionen. Wir sind da nicht alleine, ne? Das ist halt der Punkt. Weil in der Vergangenheit haben wir, weil wir gerade auch natürlich im kleineren oder kleinteiligen KMU-Geschäft unterwegs sind, haben wir jetzt von unseren Kunden auch nicht zwingend CO2-Bilanzen erstmal vorliegen. Zum anderen haben die vielleicht auch noch gar nicht. Sodass es an vielen Stellen erstmal darum geht, dass über Proxies, also ich sag mal über letztendlich Beispielwerte oder Vergleichswerte dann entsprechend abzubilden. Und da sind wir gerade dabei, ne, dass wir auch da entsprechend unsere finanzierten Emissionen erfassen und schauen, wie ist denn eigentlich unser CO2-Fußabdruck im Fördergeschäft. Das ist allerdings, und das plaudere ich nicht zu viel aus, tatsächlich eine Herausforderung, weil das ist natürlich genauso genau wie ungenau, weil ich sag mal Proxies bilden selten das ab, was der Kunde genau macht. Aber es ist auf jeden Fall ein erster Wert oder beziehungsweise auch ein erster Start, um sich dem Thema überhaupt vernünftig zu nähern. Und da muss man dann halt immer mehr die Datenlage verbessern und auch schauen, dass man da eine Genauigkeit reinbekommt am Ende des Tages.
Das klingt aber so, als ob das eher ein Projekt ist, was ein Jahreszeithorizont mit sich bringt und nicht Monate.
Genau, richtig. Also es ist, ich glaube, wir reden auch über mehrere Jahre, weil man, ich sag mal, selbst wenn man anfängt, jetzt da die finanzierten Emissionen zu erfassen, da sind wir auch gerade dabei, dann wird es so sein, dass wir uns da sukzessive weiterentwickeln müssen. Man muss halt schauen, dass man dann halt auch den Anwendungsbereich immer weiter erhöht und verbessert und natürlich auch die Datenqualität, die dahinter steht. Also von daher, das Thema Daten ist wirklich ein großes und auch eine große Herausforderung.
Sie wollen ja, wenn wir mal zur zweiten Säule kommen, auch das Thema Nachhaltigkeit bei Anlagenfinanzierung stärker berücksichtigen. Und Sie sind auch da schon sehr aktiv. In diesem Jahr ist die Vorgabe mindestens ein Green Bond und mindestens ein Social Bond. Das sind ja nicht die ersten grünen Emissionen aus Ihrem Haus. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit diesen Instrumenten schon sammeln können?
Was diese Instrumente Green Bond und Social Bond angeht, da haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wir sind ja auch, ich glaube, relativ früh auch schon mit dabei gewesen, gerade beim Thema Green Bond. Ne? Ich glaube, die erste Förderbank, die da aktiv war. Das ist eine gute Geschichte. Letztendlich geht es ja immer darum, dann zu schauen. Also bei uns ist es so, wir gehen erstmal die Finanzierungen ein. Also es ist ein sogenanntes Loan-to-Bond-Konzept bei den Green Bonds. Das heißt, die Finanzierungen liegen vor und danach wird dann geschaut, welche letztendlich auf die dann entsprechenden und sinnvollen Themen für einen Green Bond nach den Principles dann entsprechend dann auch einzahlen. Und dann wird dieser Bond begeben. Und ich meine, wir merken am Markt, dass das findet eine gute Abnahme. Wir sind da ein angesehener Emittent. Und vor dem Hintergrund ist das für uns ein Erfolgskonzept, was wir dann natürlich auch weiter fortführen. Und deswegen, Sie sagten es schon, haben wir auch im Nachhaltigkeitsprogramm ja gesagt, dass wir in jedem Jahr, da muss man natürlich immer gucken, wie dann auch so die Finanzierungsstruktur ist, die dahinter steht, also die Belegungsmasse, wie das dann letztendlich aufgesetzt ist. Vor dem Hintergrund planen wir auch für 2024 logischerweise wieder einen Green Bond und auch einen Social Bond. Da gilt ja Ähnliches. Ne? Auch da wird dann immer im Vorfeld geschaut, welche Kredite letztendlich passen da rein und was kann dafür entsprechend genutzt werden.
Jetzt soll ja auch das Anlageportfolio spätestens 2045 klimaneutral sein. Auch da ist ja die Frage, wie steuere ich das aus? Wie messe ich das? Welchen Ansatz haben Sie sich da im Haus gewählt?
Tatsächlich berücksichtigen wir schon länger ESG-Themen bei unseren Analyse- und Entscheidungsprozessen, gerade auch im Anlageportfolio. Hier gibt es auch eine entsprechende Ampellogik. Also wir gucken da schon sehr genau drauf. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist, dass wir seit 2023 den sogenannten ITR-Ansatz, also Implied Temperature Rise-Ansatz, nutzen. Der bildet ja eine Gradzahl für ein Unternehmen ab. Also ne, wenn alle Unternehmen sich so verhalten würden wie dieses Unternehmen, dann hätten wir eine Klimaerwärmung von X. Und danach kann man natürlich dann in der Tat ganz gut steuern. Ne? Und damit fangen wir gerade an. Das ist nämlich, ich sag mal, noch nicht für alle Portfolien möglich. Wir haben jetzt erstmal mit unserem Corporates-Portfolio angefangen, weil das da ganz gut funktioniert. Und das führt dann natürlich dazu, dass auch dort ne, Unternehmen ohne Transitionsambitionen tatsächlich ausgeschlossen werden. Und Unternehmen, die wiederum da gut aufgestellt sind, was den ITR angeht, dann letztendlich auch aktiv gefördert werden durch die Bank. Also das ist so, ich finde, ein sehr transparenter und guter Anfang. Aber man muss ja auch da fairerweise sagen, natürlich ist im Kapitalmarktgeschäft, da sind die größeren Unternehmen, die sind zu mehr Transparenz verpflichtet. Diesen Ansatz können wir leider nicht eins zu eins auch so im Fördergeschäft übernehmen, weil das wäre natürlich dann ganz charmant tatsächlich.
Was passiert denn mit Kandidaten, wo Sie sagen, da oder wo absehbar ist, dass die Vorgaben nicht erfüllt werden? Gibt es da noch eine Vorwarnung? Gibt es Gelegenheit zum Nachbessern oder geht es dann auch in eine Trennung, wenn es sein muss?
Also die Vorwarnung letztendlich, also ich glaube, da sollten wir die NRW-Bank dann auch nicht überschätzen da als Investor. Ich habe nicht das Gefühl, dass da die ganz großen Unternehmen irgendwas verändern würden, wenn wir jetzt sagen, okay, wir würden sie aus unserem Investmentportfolio rausnehmen. Aber tatsächlich ist es dann so, wenn da die entsprechenden Schwellenwerte überschritten bzw. gerissen werden, dass man dann das Investment quasi erstmal auf Hold stellt und jetzt nicht keinen Fire Sale macht, aber dann auch keine neuen Investitionen mehr tätigt. Ne? Also dann fliegt das quasi aus dem Investment-Portfolio-Universum der Bank dann raus an der Stelle.
Können Sie schon absehen, wie viel Prozent des Portfolios dadurch sich nochmal verändern werden müssen?
Also wie gesagt, wir nutzen das ja schon seit Anfang 23. Es gab logischerweise auch Veränderungen, sonst wäre es ja auch kein echtes Steuerungsinstrument. Ich habe jetzt, man muss letztendlich natürlich schauen, wie sich jetzt so generell die Transformationsambitionen der Unternehmen verändern. Klar, wir merken es ja auch, ne? durch Kriege, kriegerische Handlungen verändern sich auf einmal auch Sichtweisen und wir sind da doch mehr oder stärker an vielen Stellen in fossilen Brennstoffen unterwegs und gerade auch alle, die im Öl- und Gassektor unterwegs sind, weiten dann doch ihr Geschäft in den traditionsnäheren Bereichen oder in ihrem, ich sag mal, gemäß ihrer Tradition dann eher in den Bereichen auch wieder aus. Und das führt natürlich dann dazu, dass da eine Veränderung vielleicht stattfindet, die man sonst noch nicht antizipiert hätte. Aber das, jeder ist da so ein bisschen natürlich, kann sein eigenes Glück da auch schmieden.
wenn wir vom eigenen Glück sprechen, schauen wir doch auch mal auf die NRW Bank selber. Sie wollen ja auch im eigenen Hause dieses Ziel erreichen. Sie haben ja da lange dran gearbeitet. Das ist ja auch ein Querschnittsthema. Ich nehme mal an, Sie haben sehr viele Gespräche mit sehr vielen Abteilungen geführt im Laufe dieses Prozesses. Was waren denn vielleicht so die Punkte, wo Sie sagen, da musste man besonders intensiv drüber sprechen oder die waren besonders schwierig zu greifen in dieser Diskussion?
Ja, also ich glaube tatsächlich, das, was wir eben auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, dass das war ein wichtiger Punkt, ne, dass wir uns darüber Gedanken machen, ne, wie können wir weiterhin, ich sag mal, relativ zugängliche und einfache Förderprogramme strukturieren, aber gleichzeitig dann halt auch das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Fokus setzen. Und das funktioniert, glaube ich, an der einen Stelle tatsächlich über Aussteuern, aber an der anderen Stelle natürlich auch darüber, dass man besonders die fördert, die halt transformativ unterwegs sind, beziehungsweise das Thema Nachhaltigkeit dann auch verstanden und dann auch, ich sag mal, ambitioniert vorangehen wollen da an der Stelle. Das hat viele Diskussionen gemacht. Ansonsten natürlich, ich sag mal immer, wenn man was verändert, dann muss man darüber sprechen. Ich glaube, ganz wichtig ist da eine große Transparenz auch immer im Unternehmen herzustellen. Dadurch haben wir, finde ich, sehr viele mitgenommen und das hat dann sehr geholfen tatsächlich.
Es intensiviert ja wahrscheinlich auch nochmal den Austausch Ihrer Kolleginnen und Kollegen mit den jeweiligen Unternehmen, beispielsweise im Fördergeschäft, wenn man sagt, man muss erstmal verstehen, was haben die vor, wie ernsthaft sind deren Bemühungen. Da muss ich ja wahrscheinlich den Dialog vielleicht auch etwas intensiver führen als früher, wo ich im Zweifel mir den Antrag einfach nur angucken musste, oder?
Genau, weil man auch einmal auch auf andere Aspekte achten muss. Das ist ja gar nicht immer nur von uns vorgegeben, sondern die Regulatorik, ne, MRISC sieht das ja entsprechend auch vor, beziehungsweise die da mit zusammenhängenden Regelungen. Das heißt, man muss sowieso ja viel stärker darauf schauen, was für eine ESG-Performance hat der Kunde. Und klar, da müssen wir natürlich, wenn nicht wir, dann aber tatsächlich auch unsere Hausbanken, weil tatsächlich, wir sind ja im Fördergeschäft an vielen Stellen oder überwiegend tatsächlich auch im Hausbankenverfahren unterwegs. Das heißt, es ist immer ja noch eine Hausbank zwischengeschaltet. Das heißt, mit denen sprechen wir natürlich über das Thema auch sehr intensiv, was wir da auch an Erwartungen haben und was wir zukünftig halt auch dann noch an Themen letztendlich einführen wollen. Weil dann, die müssen es letztendlich mit dem Kunden natürlich dann auch besprechen.
Und was haben Sie Ihrer Organisation intern für Hausaufgaben gegeben? Gibt es da bestimmte Quick Wins, wo Sie sagen, das machen wir jetzt mal zeitnah? Oder gibt es auch Themen, wo Sie sagen, das ist vielleicht ein etwas längerfristiges Unterfangen?
Ja, Quick Wins, wenn wir so ein bisschen auf die Bank gucken und auf, ich sag mal, eher so den internen Betrieb, dann ist es ja so, wir sind tatsächlich da schon ganz gut aufgestellt. Ich meine, das ist ja etwas, womit sich auch viele Institutionen als erstes beschäftigt haben, nämlich, ich sag mal, den eigenen Bankbetrieb da zu betrachten und da auch eine Ökobilanz aufzustellen. Das machen wir mittlerweile seit 17 Jahren. Wir sind ja jetzt auch EMAS zertifiziert. Das heißt, viele der Quick Wins, gerade auch so auf uns geschaut, jetzt auf unsere eigenen Verbräuche, die haben wir schon an vielen Stellen abgedeckt. Ich glaube, was jetzt noch ein bisschen langfristiger sein wird, ist natürlich auch da das Thema, wie kriegen wir eigentlich unseren Geschäftsbetrieb klimaneutral? Also wir haben den jetzt schon über Kompensation klimaneutral gestellt, auch schon seit mehreren Jahren. Das ist, ja, kann man machen, ist auch eine gute Geschichte, zumindest für den Staat. Aber letztendlich geht es ja auch darum, ne, die Ressourcen und auch die Energie, die wir erzeugen, weiter zu reduzieren, um dann auf eine tatsächliche, also kompensieren soll man eigentlich nur im Ausnahmefall, dass wir dann am Ende des Tages halt auch da weiter runterkommen und dann, ich sag mal, weniger kompensieren müssen am Ende des Tages. Das wird sicherlich langfristig sein, das werden wir nicht in 2 Tagen hinbekommen, weil man, jeder, der da sich schon mal mit beschäftigt hat, weiß, ne, ich sag mal, Gebäude, die man hat oder in denen man zur Miete wohnt, die kann man nicht so ohne weiteres, also zur Miete vielleicht noch eher, aber kann man halt nicht so ohne weiteres austauschen und auch nicht auf Teufel komm raus immer sofort klimaneutral stellen. Das ist halt dann schon etwas, womit man sich dann länger beschäftigen muss.
Also ein Stück Weg noch zu gehen. Wenn ich Sie abschließend frage, Klimaneutralität über alle 3 Säulen hinweg bis 2045, machbar, ja oder nein?
Also natürlich ist die Hoffnung sehr groß und von daher glaube ich, dass es machbar ist, aber wir haben tatsächlich noch ein bisschen Weg vor uns. Also es ist jetzt nicht trivial.
Kein Selbstläufer.
Kein Selbstläufer, nein, leider nicht.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den nächsten Schritten, die da zu gehen sind und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei uns im Podcast waren und uns mal mitgenommen haben auf die Reise und durch die Themen, die da bei Ihnen anstehen. Das war Jan Gerz, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und Wirkungsmanagement bei der NRW Bank. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Und auch in dieser Woche wollen wir natürlich noch auf die weiteren Themen blicken. Dafür ist Wolf Brandes bei mir zu Besuch, unser Spezialist für alles ESG. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, lass uns mal auf ein Thema blicken, was ausnahmsweise mal eigentlich positiv ist. Denn erstmals sind die Klimaziele 2030 nach Einschätzung von zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck in Reichweite. Wie ist es denn dazu gekommen?
Die CO2-Emissionen in Deutschland sind im letzten Jahr tatsächlich um 10% gesunken. Das hat einerseits mit der schwachen Konjunktur zu tun, aber die Projektionen haben sich im Jahresvergleich auch deutlich verbessert. Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind die Emissionen 2023 so stark gesunken wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Die neuen Schätzungen für 2030 weisen jetzt auf einen Rückgang der Emissionen gegenüber 1990 um mehr als 60% hin. Das deutsche Klimaziel liegt bei 65%. Nach Einschätzung von Habeck rückt damit das Ziel erstmals in Reichweite.
Jetzt gab es bisher ja noch einen recht großen Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wie groß war denn bisher die Lücke zwischen dem Ziel und dem Ist-Zustand?
Also zum Start der Ampelkoalition Ende 2021 betrug die Lücke zwischen Ziel und Projektion noch 1,1 Milliarden Tonnen CO2. Die Lücke scheint nun geschlossen. Es wird prognostiziert, dass Deutschland bis 2030 sogar 47 Millionen Tonnen weniger verbraucht als gesetzlich vorgesehen. Bei der Schätzung 2023 hatte die Lücke noch bei mehr als 200 Millionen Tonnen gelegen. Grund für die Verbesserung ist auch der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien und der stärkere Einsatz von Gas anstelle von Kohle bei der Stromproduktion.
Jetzt befinden wir uns ja mit dem Thema in einem politisch geprägten Umfeld. Da gibt es doch bestimmt auch Kritik an der neuen Projektion.
Klar, von der Opposition, von der CDU/CSU ist zu hören, dass die Prognose auf krisenbedingten Einspareffekten beruht und auf geschönten Annahmen. Greenpeace meint, dass man einen Emissionsrückgang durch eine kriselnde Wirtschaft nicht mit Klimaschutz verwechseln darf. Und das sagt auch der WWF Deutschland.
Wir kommen mal noch zu einem anderen Thema. Wir haben ja Anfang März den Weltfrauentag begangen. Und wenn Fondsmanager Unternehmen besuchen, dann fragen sie ja auch im Zuge ihrer ESG-Fragebögen gerne mal nach Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und von Gleichberechtigung. Wie sieht's denn aber in der eigenen Branche aus?
Wohl nicht so gut. Die Fondsindustrie selbst habe bei der Umsetzung dieser Werte Nachholbedarf und liege hinter anderen Dienstleistungssektoren zurück, sagt eine Gruppe von Asset Managern. Bei dem Diversity Project Europe sind namhafte Adressen dabei, wie Fondshäuser von AXA, HSBC, Pictet, Nordea oder Franklin Templeton. Als deutscher Anbieter ist Quoniam dabei.
Was ist denn die Motivation für diese Häuser, sich das Thema jetzt mal genauer vorzunehmen?
Sie sind überzeugt, dass kulturelle und soziale Vielfalt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Asset Manager ist und sich langfristig als Wettbewerbsfaktor erweisen wird. Ziel ist es jetzt, den aktuellen Sachstand von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in der europäischen Fondsbranche zu ermitteln. Diese Themen seien ein Grundstein für eine erfolgreiche Strategie für die Personal- und Unternehmensführung.
Das ist ja jetzt aber hoffentlich keine ganz neue Erkenntnis, oder?
Das stimmt, das kann man nicht sagen. Schon seit 2015 gibt es das Netzwerk Fondsfrauen zur Förderung und Gleichstellung von Frauen in der Finanzindustrie. Ziel der Vereinigung ist es, Frauen zu unterstützen, Karriere zu machen und ihre Ziele zu erreichen. Aus Sicht der Fondsfrauen können weibliche Vorbilder dabei helfen. Förderer der Fondsfrauen sind ebenfalls Fondshäuser und Banken.
Eine nicht ganz so schöne Nachricht gab es zuletzt bei nachhaltigen Fonds. Deren Absatz ist zurückgegangen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich nach wie vor Investitionsbedarf gegeben. Und das sorgt für Herausforderungen, wie jetzt der deutsche Fondsverband BVI vermeldet. Worum geht's denn da, Wolf?
Ungeachtet der rückläufigen Nachfrage nach grünen Fonds sehen sich die Investmentgesellschaft gezwungen, die Ressourcen im Bereich ESG weiter auszubauen. Denn sie müssen regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Ein Beispiel: Von Mitte 2021 bis Mitte 2023 ist die Zahl der ESG-Analysten in der EU um 40% gestiegen, sagt der BVI.
Das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Ist da denn ein Ende in Sicht oder geht es so weiter?
Nein, ein Ende ist nicht in Sicht. Eine BVI-Umfrage für das zweite Halbjahr 2023 zeigt, fast jedes zweite Haus will das ESG-Team erweitern. Der Fondsverband sagt, dass die ESG-Bewertungen und das laufende ESG-Monitoring kosten- und personalaufwendig sind.
Da kann man also am Ende sagen, es geht wieder ums liebe Geld?
Genau so ist es. Die Fondsanbieter sind fast immer auf Daten externer Anbieter angewiesen. Die Beschaffung von Nachhaltigkeitsdaten ist aber teuer. Der Lobbyverband verweist daher auf die BaFin, die ein Ungleichgewicht zwischen Kosten und Leistung externer ESG-Datenanbieter festgestellt hat.
Da wird sicherlich noch etwas Diskussionsbedarf entstehen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Das waren erstmal die Updates für diese Woche. Vielen Dank für den Besuch im Podcast, Wolf Brandes. Danke dir.
Ja, tschüss.
Und wir hören uns hier an dieser Stelle in 14 Tagen wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.